Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 14. Mai 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas nach Rom. Es ist schon wieder Mittwoch. Vor einer Woche war auch Mittwoch, das ist verrückt. Und da warst du mit den drei Nonnen auf dem Petersplatz bei der Generalaudienz. Und warst du heute wieder da, auch ohne Nonnen? Oder machst du das nur, wenn du Besuch hast?
Nein, ich war auch auf dem Petersplatz. Und das war heute eine ganz besondere Generalaudienz, weil heute ist der 13. Mai.
Mein Vater hat Geburtstag, ja. Das ist wichtig, ja.
Dein Vater hat Geburtstag, ja. Und 1917 ist am 13. Mai die Mutter Gottes in Fatima erschienen.
Ja, okay, aber wenn wir da jetzt wieder mit anfangen, kommen wir nie zu Franziskus. Und das haben wir heute vor. Also Fatima, mein Vater, Fatima,
und
mein
Vater. Ja, und Papst Johannes Paul II. Ist am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz angeschossen worden.
Ah, da kann ich persönlich mich nicht mehr dran erinnern, war ich noch zu klein. Hast du das damals im Fernsehen mitgekriegt?
Ja, wir haben natürlich in der Kirche für den Papst gebetet.
Natürlich.
Aber heute während der Generalaudienz hat Papst Leo XIV. Sein Auto angehalten und ist an die Stelle gegangen, an der damals der türkische Terrorist Mehmet Ali Akçay auf Papst Johannes Paul II. Geschossen hat. Es gibt eine Marmorplatte, ein Stein, der ist gar nicht so groß, der ist so groß wie ein Handtuch, auf dem Petersplatz. Da steht das Datum drauf. 13. Mai 1981, also vor genau 45 Jahren, krachten am Nachmittag gegen 5:30 diese Schüsse.
Und das war auch eine ganz normale Generalaudienz oder was war das da genau damals? Oder war das irgendein besonderes, also war da irgendwas, hatte er irgendwas anderes da noch zu tun?
Das war eine ganz normale Generalaudienz.
Okay.
Und der Unterschied nur zu heute war, die waren damals am Nachmittag.
Und waren die schon so abgesichert wie heute? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das danach passiert?
Nein, es gab also von den heutigen Sicherheitsvorkehrungen, hätten sie damals dringend gebraucht, aber das alles existierte nicht. Der Papst hatte einen völlig ungeschützten weißen Toyota-Jeep. Den benutzten die, um die Blumenbeete zu bestücken. Den ganzen Rest des Jahres. Also die packten ihre Blümchen rein und fuhren sie zu den Beeten. Nur einmal in der Woche, wenn Generalaudienz war, wurden da keine Blumen in dem Jeep rumgefahren, sondern der Papst.
Ach, es gab gar keine Papamobile?
Nein, das existierte noch nicht.
Ah, da fällt mir gerade schon direkt eine Hörerinfrage ein, nämlich eine, ich glaube, Dame war es, warte, ich muss das Dokument aufmachen, hat gesagt, eine Heike war es tatsächlich. Wie viele Papamobile gibt es eigentlich und wie kommen die immer so schnell zum anderen Ort? Und gibt es unterschiedliche Sicherheitsstandards für Rom und für die Reisen, mit oder ohne Glasdach und so weiter und so fort? Was sagst du dazu?
Also, das ist eine gute Frage, weil wir sind ja gerade am Anfang. Also, wie gesagt, damals gab es kein Papamobil. Das Ganze war völlig ungeschützt. Der Papst ist mit diesem ganz normalen weißen Jeep über den Petersplatz gefahren. Nach dem Attentat hat man die ersten Papamobile erfunden, also geschützte Autos. Und es gibt, die Papamobile werden entweder in den Händelländern hergestellt, wenn das zu teuer ist, sie zu verschiffen. Also es gibt, das sind umgebaute Autos, die dann einfach Panzerglasscheiben bekommen. Franziskus hat das ja abgelehnt, der ist in einem ganz normalen Auto rumgefahren, der hatte diesen weißen Fiat. Insgesamt gibt es 60 Fahrzeuge auf der ganzen Welt, die immer wieder mal als Papamobil benutzt wurden. Das Papamobil, also das alle aus dem Fernsehen kennen, ist ein umgebautes Mercedes-Benz G-Klassen-Auto.
Ach was, dass du alles weißt.
Ja. Ja, damit durfte ich sogar schon mal fahren.
Oh, und wie ist das so?
Also das alte war ein ganz normaler Diesel. Mercedes G, der war aber so stark umgebaut, weil der fuhr maximal, glaube ich, 80, hatte aber gepanzerten Reifen und alles mögliche, also ganz besondere Anfertigung. Und Mercedes hatte eine extra Werkstatt im Vatikan, um dieses Auto zu warten. Also da gab es eine extra Autowerkstatt für.
Okay. Und ist da nicht immer so eine Stange, wo der sich festhält oder so? Oder wie? Ich habe das nicht so richtig im Kopf, aber
genau.
Kann man sich auch hinsetzen oder muss man da drin stehen?
Nein, es gibt hinten Sitze. Also normalerweise ist das so, dass der Papst steht, der hält sich an dieser Stange fest. Hinten sind zwei Sitze für die Sekretäre. Und dieses alte Papamobil war wahnsinnig schwer. Ich weiß, wegen der ganzen Panzerung hatten die so extra Superreifen. Das weiß ich, dass das so schwierig war, das Ding zu bereifen. Das ist dann aber ausgetauscht worden. 2024 hat er ein Elektro-Papamobil bekommen. Und das ist jetzt auch eine Mercedes G-Klasse, aber es ist alles elektrisch, also keine Abgase mehr. Hm. Und dieser Papst, Leo der 14., verzichtet auf die Panzerung.
Okay. Also er glaubt einfach, ihm passiert nichts.
Ja, ich glaube, er hofft das. Also wie gesagt,
das hoffen wir alle.
Ja. Johannes Paul II. Hatte ja, wie gesagt, keine. Hm. Dann Benedikt der 16. hatte eine Vollpanzerung. Also da waren ganz große Glasscheiben auf beiden Seiten. Und Leo benutzt jetzt wieder ein Papamobil, das eigentlich völlig ungeschützt ist.
Ist ja auch interessant, ne, dass da jeder so seinen eigenen Stil hat, was das Auto angeht. Apropos Blumen, da fällt mir auch, jetzt bin ich gerade im Fragenmodus hier, da fällt mir auch eine Frage ein. Und zwar hatte mir eine Hörerin aus den Niederlanden geschrieben, die freut sich immer, sie hört uns immer zwischen den Niederlanden und Deutschland, wenn sie da fährt. Und zwar sind ja irgendwie an Ostern immer so ganz extrem viele Blumen da auf dem Petersplatz. Und die werden immer von den Niederländern gespendet. Und das muss ja sensationell aussehen, das weißt du besser als ich. Und dieses Jahr hat sich der Papst erstmal gar nicht bedankt, obwohl das immer dazugehört. Das war in den Niederlanden ein Riesenthema. Hast du das irgendwie mitverfolgt? Ist dir das aufgefallen?
Also aufgefallen ist mir, dass wir jedes Jahr dieser Blumenschmuck aus Holland kamen. Also das ist wirklich beeindruckend, weil dann kommen diese riesigen LKWs. 70.000 Blumen sind das, die da aufgestellt werden. Das sieht wirklich irre aus, wenn diese LKWs diese Unmengen von Blumen entladen.
Ja.
Und wahrscheinlich haben sie vergessen, ihm das in seine Anweisung zu schreiben.
Muss wohl. Ja, also das war wirklich so. In den Niederlanden gibt es so eine Art Heute-Show, nur auf Niederländisch. Und da war das auch noch ein Riesenthema. Also man hat das, fand das nicht witzig. Kannst du mal sehen, worauf der so aufpassen muss.
Mann. Also ich muss sagen, also wahrscheinlich hat er an dem Tag, ist ihm der Blumenschmuck nicht sofort eingefallen. Aber der Blumenschmuck ist toll. Das, aber wir müssen jetzt zum
wir
Attentat.
Müssen zu Ach so, ich dachte zu Franziskus jetzt endlich.
Attentat,
so.
Ja, machen wir gleich.
Aber bitte kurz, was möchtest du noch zum Attentat? Wir haben das schon mal besprochen, aber wir können ja noch mal kleine Wiederholung machen.
13. Mai 1981, nachmittags. Der Papst kommt mit dem Jeep auf der rechten Seite des Petersdoms hoch. Mehmet Ali Agca steht da, schießt. Erste Kugel geht daneben, knallt in den Arm einer Ordensfrau. Er wird nervös, schießt nochmal, Bauchschuss. Und dann passiert etwas, was gläubige Menschen für ein Wunder halten, weil der Vatikan verbockt ist alles das, was man verbocken kann. Weil der Papst ist verletzt. Aber der Petersplatz ist von der nächsten großen Krankenhaus, dem Krankenhaus am Tiber, nur, das sind nur 850 Meter ganz genau.
Mhm.
Der hätte also in dem Auto, in dem er angeschossen worden ist, in Blitzeseile in ein Krankenhaus gebracht werden können. Damals gab es aber noch die Anweisung, dass ein Papst, sollte er sich verletzen, in die Vatikanklinik gebracht werden muss. Und das Gemelli-Krankenhaus, also das Vatikan-Krankenhaus, ist 9 Kilometer vom Petersplatz entfernt.
Oh.
Die haben also diesen angeschossenen Papst zunächst in den Vatikan zurückgebracht, ihn umgeladen auf den einzigen Krankenwagen, den sie hatten. Der hatte an dem Tag ein kaputtes Blaulicht.
Hm. Aber ein Arzt war hoffentlich direkt an seiner Seite, oder?
Ein Arzt war an seiner Seite, der hat dann die Polizei anrufen wollen, weil er wollte eine Eskorte, um dieses Auto ohne Blaulicht diese 9 Kilometer durch die römische Innenstadt bringen zu können. Die sind aber nicht ans Telefon gegangen, weil die haben...
Entschuldigung, aber wo kommen die Italien-Klischees bloß her? Ja.
Die sind allein nicht ans Telefon gegangen, weil die haben ja gerade miteinander telefoniert, weil es hat ja ein Attentat auf den Petersplatz gegeben. Deswegen sind sie ohne Eskorte und ohne Blaulicht durch den römischen Feierabendverkehr, haben an jeder roten Ampel angehalten, sind durch diesen Riesenstau gefahren und waren erst fast 40 Minuten nach dem Attentat wirklich im Krankenhaus. Dort machen sie den nächsten Fehler. Statt ihn in den OP zu bringen, fahren sie ihn in den 10. Stock. Da gibt es ein Apartment, das ist immer für die Päpste reserviert. Das hast du schon mal im Fernsehen gesehen. Als Franziskus krank war, hat er von da oben immer gewunken.
Ja, das kann sein. Ich gucke nicht immer katholisch TV, aber gut, ja.
Und da oben sieht den eine Krankenschwester und die sagen, was soll der hier oben? Der muss sofort in den OP, der stirbt.
Oh Gott, wie schrecklich.
Dann haben sie ihn runtergefahren und in dem OP stand Francesco Crucitti, das war der damalige Chefchirurg. Der hatte aber natürlich noch nie in seinem Leben eine Schussverletzung operiert und muss sich wahnsinnig erschrocken haben. Aber das Unangenehme war, bevor sie den in den OP gerollt haben, bestanden die Begleiter dabei, dass dem Papst erst die letzte Ölung verabreicht wird.
Ach, auch ganz wichtig, ja.
Das heißt, bevor der in den OP gerollt wurde, stellten sie sich um die Krankenbahre, fing an zu singen und fing an, den Kranken zu salben.
Also dieses Zusalben und die letzte Ölung, das ist aber nur so, also ich muss jetzt ganz blöd fragen, aber das ist ja auch meine Aufgabe, da wird nicht wirklich irgendeine Art von Flüssigkeit verwendet, sondern man tut so oder reibt man wirklich dann noch irgendwie mit Öl oder was weiß ich, Weihrauch oder was habt ihr immer so?
Das ist ein gesalbtes Öl, das wird geweiht. Und
das hatten sie dabei oder?
Das haben Priester eigentlich immer dabei. Und damit salben die den. Das heißt heute Krankensalbung, aber offenbar haben sie damit gerechnet, dass der Papst die Operation nicht überstehen wird.
Also lieber nochmal schön 10 Minuten salben, bevor man ihn in den OP schickt.
Ja.
Super.
Ja. Dass der das damals überlebt hat, das grenzte an ein Wunder.
Also,
sein Chirurg hat später gesagt, das war ein Wunder. Der Lauf der Kugel in seinem Körper habe so ausgesehen, als ob eine unsichtbare Hand diese Kugel von den vitalen Organen abgelenkt habe.
Ja, die Geschichte habe ich schon mal gehört von dir. Ja gut, okay, aber wie, also der ist irgendwo, also die Kugel ist sozusagen auf der Bauchdecke sozusagen angekommen und dann ist sie erstmal zack, zack, zack rund um Leber, Niere, Magen, alles was da so rumwuselt, da ist er mal, ist die Kugel immer schön dran knapp vorbei, sodass nichts passiert ist. Habe ich das richtig übersetzt für meine Sprache?
Ganz genau.
Sehr interessant. Und wo blieb die dann? Da bleibt doch nichts mehr über, da ist doch alles voll von Organen in so einem Bauch.
Deswegen musste ja auch ein Fachmann aus Münster eingeflogen werden.
Ah, das hat auch noch mal 10 Stunden gedauert.
Richtig, jemand, der sich mit Darm und Darmkomplikationen richtig auskannte, der ist dann nach Italien, nach Rom geflogen worden und hat diese wirklich schwierige Operation vollzogen, was später ihm einen seltsamen Spitznamen einbrachte. Weil du weißt ja, Ärzte am OP-Tisch müssen immer ganz besonders viel Licht haben, also damit die gut sehen, was da passiert. Und seine Krankenschwester hat sich dann immer lustig gemacht und gesagt, der Arzt, der braucht kein Licht, der hat einen Heiligenschein, der sieht alles von alleine.
Sehr schön. Ah, gut, okay. Und dann wie lange hat er gebraucht, um sich wieder zu berappeln?
Das hat, weil sie ihn noch mit infiziertem Blut eine Transfusion gegeben haben.
Hör mir auf.
Ja, das stimmt wirklich. Da war ein Virus, gegen den damals es noch keine vernünftigen Kontrollen gab. Deswegen war er ziemlich lange, ziemlich schwer krank und ist wirklich dem Tod knapp von der Schippe gesprungen, weil dieser deutsche Professor Hermann Bünte, Chirurg aus Münster, der hat also dafür gesorgt, dass der Papst überlebt. Aber
da muss es doch Konsequenzen gegeben haben. Oder hat man gesagt, Wunder, Wunder, Hurra und zum Glück war Gott auch mit am Werk und deswegen hat er überlebt und deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass hier 10 Leute mindestens Mist gebaut haben? Oder
also danach hat man beschlossen, dass diese Idee, der Papst müsse ganz weit weggebracht werden, bevor man den operieren kann, der hat man aufgegeben. Heute spielt das sowieso keine Rolle mehr, weil der Vatikan sich eine weitere Klinik zugelegt hat. Die liegt auf der Tiberinsel und wie du weißt, ist sie ja mitten in der Stadt. Also das könnte sich nicht nochmal wiederholen. Aber wichtig war diese Frage, wenn der gestorben wäre, weil der Vatikan es vermurkst hat, den mal schnell in ein Krankenhaus zu bringen, dann stellt sich die Frage, ob all das, was in Osteuropa passiert ist, also die Entstehung der Solidarność-Gewerkschaft in Polen, der Aufstieg von Lech Wałęsa, die Rebellion gegen Jaruzelski, das Kriegsrecht, das in Polen verhängt worden ist, diese gewaltige Anstrengung der Menschen in Polen, die dann letztendlich auch zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums führte, das alles wäre vielleicht überhaupt nicht passiert.
Ja, aber ist das nicht verrückt? Ich finde, wenn man über solche Momente in der Geschichte nachdenkt, da wird man ja wirklich verrückt. Was für klitzekleine Dinge es geben kann, genau. die komplett den Weltlauf verändern. Ich meine, wird ja auch mal gesagt, wenn Hitler damals mal bloß an dieser Kunsthochschule da angenommen worden wäre, wäre vielleicht auch alles völlig anders geworden. Das ist doch immer ein Wahnsinn, wenn man sich das so klar macht. Aber glaubst du an Zufall oder würdest du sagen, das ist Schicksal und der liebe Gott hatte seine Händchen da drin?
Also ich kann dir dazu nur sagen, Johannes Paul II. Hat bis zu seinem Tod immer wieder gesagt, es war ein Wunder. Die Hand Gottes hat mir das Leben gerettet. Der hat nicht den geringsten Zweifel daran gehabt. Und was mich immer beeindruckt hat, war, ich hätte immer gedacht, dass nach dem Attentat bei dem Papst immer so eine Art Angst bleibt. Also stell dir das mal vor. Du
bist da traumatisiert, du bist angeschossen, liegst da. Ja.
Du kommst also so ganz knapp mit dem Leben davon und musst aber immer wieder an den gleichen Ort.
Stimmt.
Und immer wieder in die gleiche Gefahr, dass jemand mit der Pistole da stehen könnte. Und ich habe mir immer gesagt, in diesem Papst muss doch was übrig geblieben sein. Also, verstehst du, da muss übrig sein, dass er sagt, also da will ich nicht hin.
Ja, aber Traumabewältigung durch Konfrontation heißt es doch immer, wenn du eine bestimmte Angst hast vor einer bestimmten Sache oder einem bestimmten Ort, dann musst du ja genau dahin und das nochmal tun, Wiederholung, um dann wieder rauszukommen aus dem Muster. Und dadurch war es dadurch ganz gut, dass er da immer wieder jeden Tag.
Ja, das verstehe ich auch. Also ich verstehe auch, dass wenn jemand keine Kanarienvögel mag, der öfter zu Kanarienvögeln gehen soll. Aber dass jemand, der fast erschossen worden ist, wieder an den Ort soll, wo er wieder erschossen werden könnte, weil die Sicherheitsvorkehrungen, die damals gab es noch keine Kontrollen auf dem Petersplatz. Hm. Es gab noch keine Möglichkeit rauszufinden, ob jemand eine Pistole dabei hatte. Also all das ist erst sehr viel später gekommen.
Ja, aber zum Glück hat er so einen starken Glauben und dann hat er noch geglaubt, dass der liebe Gott ihn gerettet hat und deswegen hatte er dann vielleicht einfach erst recht keine Angst, also weniger Angst. Manchmal ist ja auch so, dass Menschen mit einer Nahtoderfahrung weniger Angst haben. Hatte er so eine Nahtoderfahrung? Weiß man das? Hat er mal was gesagt?
Nee, er hat das hat er nicht gesagt. Er hat immer nur gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass er noch gebraucht wird und dass er das Gefühl hat, er kann noch nicht gehen. Das hat er gesagt.
Noch
und
nicht fertig. Ja.
Ja, es gab noch einen Nebeneffekt aus dieser Zeit, über den reden immer noch Leute in Castel Gandolfo, also die Älteren zumindest. Man hatte relativ schnell den Verdacht, der sich später ja bewahrheitet hat, dass der KGB, also der damalige Staats- und Parteichef der UdSSR, Leonid Brezhnev, hinter dem Attentat stehen könnte. Und man glaubte also, dass die Sowjets und der KGB das organisiert haben. Da gibt es viele Beweise für mittlerweile. Aber aus Angst davor, dass sie das Attentat wiederholen könnten, hat man den Papst nach dem Attentat zur Erholung nach Castel Gandolfo gebracht. Und die Anweisung war, dass ein Polizeiauto alle 15 Minuten um diesen Komplex in Castel Gandolfo herumfahren musste. Und die Anwohner von Castel Gandolfo meckern heute noch darüber, wenn sie sagen, die Zeit, das war der blanke Wahnsinn, weil jede Viertelstunde rasten Polizeiautos um diesen Komplex herum.
Du bist noch mit Blaulicht.
Ja. Genau.
Ja. Okay, und was, sag mal, was mit dem Attentäter passiert?
Akçay ist in Haft gekommen. Dann sind ja zwei Dinge passiert, die bis heute die italienische Justiz beschäftigen. Er ist ins Gefängnis gekommen, aber etwa ein Jahr nach dem Attentat ist die einzige weibliche Bewohnerin des Vatikans verschwunden. Das war eine 16-jährige Schülerin. Die war auf dem Weg zum Musikunterricht. Und die war weg. Und ein Unterhändler hat wenige Tage später im Vatikan angerufen und gesagt, wir haben dieses Mädchen, die hieß Emanuele Orlandi, und wir möchten sie tauschen gegen Mehmet Ali Akçay. Gegen den Attentäter. Und der damalige Papst, Johannes Paul II., hat gesagt, okay, aber Emanuele Orlandi ist nie wieder aufgetaucht, weil der italienische Staatspräsident, weil Mehmet Ali Akçay saß in Italien im Gefängnis, weil der Vatikan hat zwar einen Knast, aber nur zwei Zellen.
Ja.
Und deswegen haben sie für so jemanden, der viele Jahrzehnte im Gefängnis bleiben muss, gesagt, wir liefern ihn an die Italiener aus. Hm. Und der damalige Staatspräsident hat gesagt, Akçay wird nicht ausgeliefert, er wird nicht ausgetauscht. Und das Mädchen ist nie wieder aufgetaucht.
Ach, Mann, das arme Mädchen. Kann wohl nichts dafür. Ja. Meine Güte.
So. Und an all das hat der Papst heute gedacht und ein Gebet gesprochen und ist an diese Stelle gegangen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wenn damals Johannes Paul II. Erschossen worden wäre oder wenn er gestorben wäre, weil die zu blöd waren, den mal eben schnell ins Krankenhaus gekommen, dass der Lauf der europäischen Geschichte anders gewesen wäre.
Ja, wow, ja, spannend. Gut, aber wir wollten ja Franziskus mal endlich weiter besprechen. Da sind uns erstmal die drei Nonnen dazwischen gekommen, zweimal. Denen geht's gut, ne? Also ich habe heute irgendwo gelesen, auch die Einigung da in Sachen Kloster und so, das ist wohl alles auf einem guten Weg, oder? Weißt du mehr als ich?
Ja, also die haben sich gestern nochmal getroffen mit dem Erzabt. Das ist, die einigen sich jetzt, das scheint alles okay zu sein. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt noch große Verwerfungen gibt. Die dürfen in dem Kloster bleiben. Das ist alles auf einem guten Weg.
Gut, da atmen wir entspannt aus. Und jetzt hatten wir ja vor dann 3 Wochen Papst Franziskus auf die Startrampe wie Rocky gestellt und gesagt, so, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß überhaupt nicht mehr, in welchem Jahr wir damit waren. Und da müssten wir jetzt eigentlich loslegen. Ich habe auch noch wieder Hörerinnen-Fragen auch schon dazu. Wollen wir jetzt erstmal mit der Startrampe loslegen und hoffen wir, dass wir noch die Fragen schaffen? Wie machen wir es am besten?
Ich würde sagen, wir machen so eine ganz kurze Zusammenfassung für alle, die die Folge vielleicht nicht mehr so richtig drauf haben.
Sehr gut.
Wie geht's also los? Franziskus, geboren in Buenos Aires. Franziskus wächst in einer Immigrantenfamilie auf, die aus Italien kommen. Die Mutter hat das ganze Hab und Gut, das sie besessen haben, in einen Mantel eingenäht, nach Argentinien gebracht. Die kommen nach Argentinien in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Die Familie ist arm, die berappeln sich aber so langsam. Er ist ein ganz normaler junger Mann, verliebt sich, wird später als Papst auch darüber schreiben, dass er 2-mal eine ganz große Liebe gehabt hat. Er macht eine ganz normale Berufsausbildung, wird Chemielaborant. Nebenbei arbeitet er ab und zu in einem Nachtclub, geht gerne Tango tanzen, hat bis zu seinem Lebensende übrigens gerne Tango-Musik gehört. Ist eigentlich ein ganz normaler junger Mann. Hat dann aber eine sehr große Krise, weil er wird sehr schwer krank. Er hat einen Lungenflügel entzündet sich, der ihn zum Teil wegoperiert werden muss. Da sagt er dann später, ich wusste nicht von den Ärzten, wie gefährlich das ist, sondern als ich in die Augen meiner Mutter guckte, die dachte, ich überlebe das nicht. Nach diesem Ereignis will er Priester werden, tritt bei den Jesuiten ein und macht in diesem Jesuitenorden relativ schnell eine sehr schnelle, rasche Karriere. Wird sehr jung Chef der Provinz, so heißen diese Regionalchefs, und das in einer sehr schwierigen Zeit, weil zu dieser Zeit gibt es eine Militärdiktatur in Argentinien. 2 Patres, für die er verantwortlich sind, werden in einem Arbeiterviertel in Buenos Aires von den Militärs festgenommen. Die sollen mit der Widerstandsbewegung, den Montoneros, das war eine militante Gruppe, die gegen die Diktatur gekämpft hat, Sympathien gehabt haben. Diese beiden Priester sollen die Montoneros unterstützt haben. Sie werden eingesperrt, sie werden gefoltert über Monate. Und als sie freikommen, klagen sie den Provinzchef Jorge Mario Bergoglio, also den späteren Papst Franziskus, an. Er habe sie verraten. Das führt zu einer großen Rebellion innerhalb der Jesuiten und dazu, dass Franziskus seine Ämter verliert, in die Wüste geschickt wird, in einen kleinen Ort, also in einen, es ist auch manchmal, einige machen auch Urlaub, nach Córdoba in Argentinien. Und er ist dort auf der alleruntersten Stufe. Er ist Beichtvater, darf aber nicht mehr ganz normal die Messe lesen, sondern dafür braucht er eine Genehmigung. Er ist also ganz, ganz unten, wie Rocky Balboa.
Genau, zu Beginn, Folge 1, ja.
Genau, also bevor er anfängt zu trainieren und bevor er ganz unten in irgendeinem Boxerkeller ist, auch unser Franziskus. Und dann passiert etwas, Johannes Paul II. Wird Papst. Der sieht die Jesuiten gar nicht gerne, auch deren legendären Chef, Pater Arupe. Der ist legendär, weil er als einziger Priester in dem Kloster der Jesuiten in Hiroshima den Atombombenabwurf überlebt und die ersten Schwerverletzten in seinem Kloster auch versorgt. Dieser Pater Arupe ist aus Sicht von Papst Johannes Paul II. Also ein Kommunist, wie die anderen Jesuiten auch alle, also viel zu links. Und er sucht jemanden, den er befördern kann, den die Jesuiten aber nicht ausstehen können. Und da kommt er auf jenen Pater Jorge Mario Bergoglio, der abgeschoben wurde nach Córdoba. Und der bekommt jetzt seine Chance, wird Koadjutor in der Diözese Buenos Aires des Bischofs Quaracino und damit sozusagen auch der Nachfolger in dem Bischofssitz. Und da beginnt dann eigentlich Rockys oder in diesem Fall Papst Franziskus Aufholjagd. Rocky läuft dann ja immer Treppen rauf und runter und trainiert und trainiert und trainiert. Und das macht Franziskus auch. Er wird also tatsächlich auch Erzbischof von Buenos Aires und beginnt dann, ja, eine Kirchenkarriere.
Mhm. Ja, gut. Also da sind wir jetzt, aber jetzt ist er immer noch in Argentinien.
Und Erzbischof, genau.
Ja. Und also wir sind ja immer noch in Argentinien jetzt. Von da aus geht es dann ja irgendwann mal in Richtung Rom. Weil sonst, gut, als Erzbischof, da ist man dann regelmäßig auch eingeladen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Immer irgendwelche Bischofskonferenzen oder Zusammenkünfte? Oder wie oft sehen die sich eigentlich alle so? Weil die Kardinäle sind ja noch ein bisschen wichtiger, ne?
Die Kardinäle müssen immer mal nach Rom. Mhm. Franziskus war auch häufiger als Erzbischof von in Rom. Da war er noch nicht Kardinal. Da war er ein in sich gekehrter, deprimierter. Also der Mann wirkte leise, frustriert. Er hat später dann auch mal zugegeben, dass er in psychologischer Beratung war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Er galt zu dem Zeitpunkt als Erzbischof von Buenos Aires als der Superrebell. Aus mehreren Gründen. Also Grund Nummer eins war, für einen Jesuit war er völlig ungewöhnlich.
Inwiefern?
Weil Jesuiten, ja. Die Jesuiten sehen sich selber als einen Eliteorden. Und das bedeutet, die müssen in der Regel zwei Studienfächer absolvieren. Also die studieren nicht nur Theologie und Philosophie, sondern immer noch andere Fächer. Das sind alles Intellektuelle. Also es gibt Orden, die sehen ihren Job in so einer täglichen Arbeit. Zum Beispiel die Salesianer, die arbeiten mit jungen Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Die Franziskaner sind ein Bettelorden wie die Augustiner. Also die kümmern sich um Menschen, die Probleme auf der Straße haben oder in der Familie, wie auch immer. Die Jesuiten sehen sich als ein intellektueller Spitzenorden. Also wenn du bei den Jesuiten durch das Hauptquartier gehst, dann ist da ein Professor, läuft da ein Professor nach dem anderen durch. Das sind alles Professoren.
Es gibt doch auch diese Jesuitenschulen, wo dann auch berühmte deutsche, was weiß ich, Politiker waren, nicht Heiner Geißler auch Jesuit oder so?
Genau.
Also es gibt immer mal wieder Leute, wo man sagt, oh, der ist von der Jesuitenschule, da weiß man schon, wo der Hammer hängt.
Genau, genau. Also diese Jesuiten sehen sich als so eine intellektuelle Spitze und die sind in der Regel auch alle Professoren oder haben zumindest alle einen Doktortitel. Und auch unser Jorge Mario Bergoglio sollte jetzt als braver Jesuit es mal schaffen, zu promovieren. Mhm. Also auch einen Doktortitel zu bekommen. Und deswegen wird er nach Deutschland geschickt.
In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr?
Wir sind Mitte der 80er Jahre. Der Papst lebt in Boppard am Rhein. Das ist ein kleines Städtchen. Mhm. Ich hatte da mal eine Lesung. Ich wusste das, dass er da, dass er dort gelebt hat. Und die haben mich eingeladen. Ich habe da eine Lesung gemacht. Und da kamen relativ viele Leute zu mir, die sich an ihn und an seine Vermieterin erinnern konnten. Weil er hat noch als Papst mit dieser Vermieterin einen Briefverkehr gehabt.
Der hat immer noch geschrieben. Das ist super nett. Das ist super süß. Ja.
Und wenn man ihn auf Boppard ansprach und sagte, Heiliger Vater, dann sagte er auf Deutsch immer den gleichen Satz. In Boppard gibt es einen guten Wein.
Okay, ja, das ist da diese ganze Weinstraße, da ist da, glaube ich, da ums Eck, ne? Ja, gut. Okay, also konnte er denn gut Deutsch oder konnte er nur den einen Satz?
Nee, er konnte ganz gut Deutsch. Okay. Nee, der hat ja Hölderlin gelesen auf Deutsch. Der liebte Hölderlin. War ein ganz großer Hölderlin-Fan. Wenn er sich mit Frau Merkel getroffen hat, als sie noch Bundeskanzlerin war, die haben sich gut verstanden übrigens.
Ach.
Merkel und, ja, Merkel und Franziskus, die konnten gut miteinander. Hat er ihr immer aus Hölderlin-Gedichten zitiert. Der kannte gut, er hat mit mir auch über Hölderlin gesprochen.
Also diese Unterhaltung hätte ich gerne gehört, wie er Frau Merkel Hölderlin vorliest. Ja. Na gut, freuen wir uns.
Der hat es sich nur vorgelesen, der konnte das auswendig.
Ach, herrlich.
Er konnte Hölderlin-Gedichte auswendig. Aber soweit sind wir noch nicht.
Ja. Jetzt haben wir ihn in Boppard. Wir haben ihn in Boppard und Frau Merkel ist gerade mal geboren, ja.
Nee, stimmt nicht.
Wir sind ja in den 80ern, um Gottes Willen. Nee. Ich habe gerade gelesen irgendwo, er war in der Zeit so Mitte, Ende 40 oder was? Wie alt war er denn da?
Genau. Ja. Und er sollte jetzt für einen Jesuiten endlich seinen verdammten Doktortitel machen.
Ah, ja. Hopp, hopp.
Und hat, Und hat dann also in Deutschland studiert und geforscht, aber es hat es nicht zu Ende gebracht.
Mhm. Was war denn das Thema seiner Doktorarbeit? Weiß man das? Hölderlin? Nein.
Nein, er war fasziniert von einem Philosophen, der heißt Romano Guardini. Mhm. Der ist ein groß wichtiger Philosoph, hat aber auch so theologische Ansätze, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, er hat das nicht zu Ende gebracht. Mhm. Und das ist für einen Jesuiten echt absolut nicht ein No-Go.
Aber vielleicht hätte er auch nicht in der Stadt mit so gutem Wein gehen sollen.
Entweder das, aber auf jeden Fall. Der springende Punkt ist, wenn du es als Franziskaner nicht zum Doktortitel bringst, völlig egal.
Wurscht.
Mhm. Wurscht. Du bist Salesianer und bist nicht promoviert. Interessiert keinen Menschen. Mhm. Im Gegenteil, ist eher so ein bisschen bäh, weil du sollst als Salesianer sich die Leute auf der Straße kümmern und nicht in der Uni sitzen. Aber als Jesuit es nicht auf die Reihe zu bringen, seine Abschlussarbeit zu machen, das ist nicht gut. Gar nicht gut.
Na, aber er hat es ja trotzdem weit gebracht. So, wie ging es dann weiter? Also Deutschland, Boppert, Wein getrunken, keine Doktorarbeit zu Ende gemacht und dann?
Ja, und das Erstaunliche war zu diesem Zeitpunkt, dass alle damals in Lateinamerika der Meinung waren, er hat sich sozusagen verbrannt, weil dieser Erzbischof von Buenos Aires eine ganz klare Linie hatte und die war deutlich gegen Rom. Also der springende Punkt ist eigentlich ganz simpel. Benedikt XVI. War Papst, Josef Ratzinger, und Josef Ratzinger mochte die sogenannte Theologie der Befreiung nicht.
Der mochte nur seine eigene Theologie, war so sein, der war doch einfach mal so streng und so.
Also seine, ja, streng ist, ja, aber was, das ist gar nicht so falsch, was du sagst. Also wenn man mit ihm sprach und er so über seine Träume redete, sagen wir es mal so, dann ging es immer um die kleine Herde. Und das bedeutet, Josef Ratzinger war der Meinung, es gibt jede Menge Leute auf der Welt, die nennen sich Christen. Man sagt auch im umgangssprachlichen Deutsch sogenannte Taufscheinchristen, die sind zwar getauft, aber scheren sich sonst einen Dreck um gar nichts. Und Josef Ratzinger hat immer gesagt, statt so eine riesengroße Kirche zu haben, in der jede Menge Leute sind, denen ist der Glaube aber in Wirklichkeit völlig egal. Lass uns doch mal über eine Kirche nachdenken, in der viele sind, die aber genau das tun, was die Kirche auch wirklich will.
Nämlich?
Also sich an die Gebote halten.
Also er will eine kleine Herde von exklusiven Hochgläubigen lieber haben als eine große Herde von Leuten, die sagen, ich gehe an Weihnachten in die Kirche.
Ganz genau. Also um es ganz kurz zusammenzufassen, seine Sache war zu sagen, warum müssen wir uns eigentlich immer um diese Massenkirche kümmern, in der jede Menge Leute sind, die sich überhaupt nicht um den Glauben kümmern. Lass uns mal über die kleine Herde reden, also die wirklich ganz fromm und gläubig sind. Und Franziskus tickte völlig anders.
Ja.
Es gab noch einen weiteren Unterschied. Also erstmal war diese kleine Herde-Idee die von Ratzinger und die zweite Idee von Josef Ratzinger, sich aus der Politik rauszuhalten. Und Franziskus hatte auch schon aus seiner Kindheit, seiner Jugend eine große Verehrung für die ganze Gewerkschaftsbewegung und für einen sehr schillernden Mann, den es in Argentinien damals gegeben hat, namens Perón. Dir sagt wahrscheinlich, ihr seinem Frau, Evita.
Ich wollte gerade sagen, da war doch mal was, Evita und Madonna, die das gesungen hat in irgendeiner Verfilmung und all sowas. Ja, ja, da kommen gerade Filme in meinem Kopf hoch.
Genau. Er hatte eine große Verehrung für diesen sehr schillernde Figur des Juan Perón. Schillernd, weil der war ein Bewunderer Adolf Hitlers. Der ist nach Deutschland gegangen während des Zweiten Weltkriegs, es gehört zu seinem Zutun, dass Kriegsverbrecher der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien geflohen sind. Gleichzeitig war dieser Juan Perón aber auch jemand, der sich sehr stark für die Arbeiter und die Armen in Argentinien eingesetzt hat. Also der ist wirklich in sehr schwer zu fassen. Aber es ist ohne jeden Zweifel eine der schillerndsten Figuren geworden. Und seine zweite Frau Evita ist dann ja weltberühmt geworden. Er hat dann ja später auch seine Frau zur Präsidentin des Landes gemacht. Aber wie auch immer, dieser Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, war also im Gegensatz zu dem Papst Benedikt XVI. Erstens der Meinung, dass man eine Kirche braucht, in die alle gehören, absolut alle. Das hat er später als Papst auch immer wieder gesagt, dieser Ausspruch von ihm ist ganz berühmt geworden. Tutti, 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 es ist eine Kirche für alle, für alle, für alle. Also diese Idee des Josef Ratzinger, kleine Herde, das war so gar nicht seins. Und das Zweite ist, dass Ratzinger wollte, dass sich die Priester aus der Politik raushalten, das war auch nicht seins. Im Gegenteil, er hat also gegen den Präsidenten Nestor Kirchner in Argentinien also so heftige Predigten gehalten, dass sich der Präsident selbst bei den Gottesdiensten, an denen traditionell der Präsident in Buenos Aires in der Kathedrale anwesend sein sollte, gesagt hat, zu diesem entsetzlichen Bischof gehe ich nicht mehr hin, also mich ständig anbrüllen zu lassen, weil ihm irgendwas nicht passt, also das will ich überhaupt nicht.
Also er hat überhaupt keine Angst gehabt, sich auch unbeliebt zu machen. Also er war offensichtlich auch nicht auf Karriere aus, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man ganz genau so sagen. Und er hatte, das war die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe. Ich war mit Papst Benedikt XVI. In Brasilien. in einem Wallfahrtsort.
Da ziehst du ja mal sehr gerne von, ne? Von der Copacabana.
Nein, halt.
Nein?
Copacabana war viel früher.
Ah, okay.
Es war viel, viel früher. Ah, okay. Das war der Wallfahrtsort in Brasilien, heißt Aparecida. Das ist so ein Ort im Inland. Da soll es also eine wundersame Erscheinung gegeben haben. Gibt so ein ganz kleines Bild, das ins Wasser gefallen soll, wie auch immer.
Ich frage nicht nach, nee.
Ein bisschen eigenartiges Wunder. Auf jeden Fall in diesem Wallfahrtsort kam Papst Benedikt XVI. Und da waren alle lateinamerikanischen Bischöfe und Erzbischöfe, natürlich auch Jorge Mario Bergoglio. Und die waren damals total auf Krawall, weil sie super sauer waren, weil Josef Ratzinger immer noch der Meinung war, in Lateinamerika sind alles Kommunisten. Diese ganze Theologie der Befreiung, die ist also ganz schrecklich. Lass mich mal zwei Sätze dazu sagen, zu dieser Theologie der Befreiung. Die entsteht in Lateinamerika dadurch, dass objektiv, also da gibt es Statistiken der Vereinten Nationen, es kaum ein anderes Land auf der Welt gibt, in der Unterschied zwischen arm und reich so gewaltig ist. Es gibt also eine Schicht von sehr, sehr reichen Menschen in Lateinamerika, die auch die wichtigsten Ämter der Länder besessen, auch die Bodenschätze ausbeuten. Und es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr Arme. Ja. Also der Unterschied zwischen sehr, sehr reich und sehr, sehr arm ist dort sehr groß. So etwas wie in Deutschland, dass es einen sozialen Marktwirtschaft gibt, das existiert dort
und
nicht.
Eine Mittelschicht. Ja.
Kleine Mittelschicht, genau das ist der springende Punkt. Und daraus haben dann berühmte Theologen, eine Theorie gestrickt und haben gesagt, also das können wir eigentlich so nicht hinnehmen. Und es gab einen militanten Arm dieser Theologen, die haben sich berufen auf Thomas von Aquin, das ist ein mittelalterlicher Philosoph, ganz wichtiger Kirchenlehrer aus Paris. Und Thomas von Aquin hatte eigentlich eine ganz simple Lehre, der hat gesagt, also wenn es einen Zustand gibt in einem Land, in dem ständig Sünden begangen werden, dann ist ein Krieg gerecht, weil dann würde ein Zustand herbeigeführt, in dem weniger Sünden begangen werden. Und die Theologen in Lateinamerika haben gesagt, genau das ist unser Fall. Es gibt ja einen so großen Unterschied zwischen Arm und Reich. Es gibt auch eine Begründung für einen bewaffneten Kampf gegen dieses Unterdrückungssystem, gegen die Militärjunten, die die Reichen schützen und die Armen ins Gefängnis stecken oder umbringen. Das war ja in Argentinien, wie du weißt, durch die Militärjunta eine ganz schlimme Geschichte. Und da haben die Theologen gesagt, wir können jetzt nicht zusehen, wie die Leute abgeschlachtet, aus dem Flugzeug geworfen und irgendwie die Willen der Reichen geschützt werden. Wir müssen etwas tun.
Das war ja eine ziemlich schlaue Begründung, kann man nicht anders sagen. Ganz schön geschickt formuliert.
Ja, genau. Und in diesen Streit mischen sich also die Bischöfe Lateinamerikas ein und Ratzinger sagt, das sind alles Kommunisten, also muss ich aus der Politik raushalten. Und Franziskus war das genaue Gegenteil. Der ging also schon als Bischof immer ganz bewusst zu den Ärmsten der Armen. Also der ging in diese Armenviertel in Buenos Aires. Es gibt eine ganz berühmte Geschichte, die hat nicht er erzählt, weil er hat darüber nicht gesprochen, aber die haben seine Mitarbeiter erzählt. Als sein Vorgänger, Erzbischof Quaracino, zurückgetreten ist, der ist tot und er wird der neue Erzbischof und Guaraccino kam in die, wenn er die Gemeinden besuchte, immer mit seinem großen Auto. Der hatte so ein ganz großes Auto und als Bergoglio zum ersten Mal Erzbischof ist, fahren die Leute also auch in diese, wissen, jetzt kommt der Erzbischof, da sind also ganz viele Leute versammelt im Innenhof dieses Gemeindehauses. Und die warten auf den Erzbischof und das Tor geht auf und alle denken, jetzt kommt gleich das große Auto rein. Und mitten in dieser Menge stand aber schon der Erzbischof. Der hatte seine ganz normalen Priesterklamotten an, den hatte keiner erkannt. Und als er dann sich die Leute begrüßt und sagt, ich bin ja schon da, sagen die, wie sind Sie denn gekommen? Und dann hat er gesagt, mit dem Bus.
Süß.
Da war auch klar, wie der tickt. Und da war auch klar, der will eine ganz andere Kirche. Und von Rom, also besonders unter der Zeit von Benedikt XVI., sah man also mit einem gewissen Argwohn jetzt diese Lateinamerikaner und machte eine Geschichte, die damals ein sehr schwerer Fehler war. Man hat den Erzbischöfen in Lateinamerika gesagt, ihr habt viel zu viel Einfluss auf euer Land. Wir müssen hier in Rom entscheiden, was da läuft. Und da ging den Bischöfen in Lateinamerika der Hut hoch, weil die gesagt haben, ihr kennt unser Land überhaupt nicht. Ihr habt keine Ahnung, wie die Menschen hier ticken. Dass Rom jetzt mehr entscheiden soll, das ist totaler Scheiß. Und da gab es echt Ärger zwischen Ratzinger und den lateinamerikanischen Bischöfen und unter ihnen auch mit diesem rebellischen Jorge Mario Bergoglio, der sowieso schon verschrien war, weil alle sagten, der ist so politisch, da traut sich der Präsident noch nicht mehr in die Kirche, weil wenn Bergoglio loslegt...
hat kein Auge trocken. Sag mal, wann wurde der denn eigentlich Kardinal? Weil das muss man doch sein, um Papst werden zu können, oder nicht? Genau.
Ganz genau. Ja. Im Jahr 2001 machte Johannes Paul II. Seinen alten Buddy Jorge Mario Bergoglio zum Kardinal. Und als Josef Ratzinger 2005 dann gewählt wird, hat er halt schon mit diesen ganzen Lateinamerikanern zu tun, die ihn nerven, unter anderem eben diesen Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Aber, das muss man auch sagen, Bergoglio war innerhalb des Kardinalskollegiums durch zwei Sachen sehr bekannt. Das eine war, der wohnte in einer super bescheidenen Behausung, nicht in irgendwelchen Palästen. Mhm. Der kochte selbst, der hatte keine Ordensfrauen, die ihn bedienten. Das war einer der ersten überhaupt. Der hatte überhaupt keine Diener, der wollte das nicht. Mhm. Und war ein klarer Priester der Armen. Also der ging nicht in die Paläste, um die Eheschließungen zu machen, sondern der lief durch die Slums, traf Entscheidungen, die in Rom also mit äußerstem Unbehagen gesehen wurden. Also an eine kann ich mich erinnern, da gab es Ärger, das ist lange bevor er Papst wurde, da war er aber schon Kardinal und Erzbischof von Buenos Aires. Er sagte, die Leute kommen nicht zu euch in die Kirchen. Ich gehe manchmal am Stadtrand von Buenos Aires durch die Armenviertel und da ist keiner in der Kirche. Aber das liegt nicht an den Leuten, das liegt an euch. Mhm. Ab jetzt geht ihr aus den Kirchen raus und macht Gottesdienste in den Garagen. Und die haben dann wirklich, weil Bergoglio das wollte, Gottesdienste gemacht mitten in den Slums und nicht mehr in Kapellen, sondern in Garagen, in Wohnhäusern, in Turnhallen, auf Sportplätzen. Und das war so eine Aufbruchsstimmung plötzlich, dass man in Lateinamerika gemacht hat. Also die Kirche, die ja viele Jahrhunderte lang eine Kirche erstens der Weißen gewesen war, also die mit den Indios nichts zu tun haben wollte, nehme ich zurück. Eine Kirche der Weißen, die mit in den Indigenen nichts zu tun haben wollte. Und zweitens war das eine Kirche von oben, also eine Kirche der Reichen. Und jetzt war da plötzlich ein Mann, der drehte alles auf um und sagte, wir wollen eine Kirche, die ganz anders ist. Wir wollen eine Kirche von unten und wir wollen vor allem eine Kirche für alle. Dann tritt Josef Ratzinger im Jahr 2013 zurück.
Ja.
Und das Pontifikat war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und während des Konklave gab es jetzt zwei Probleme. Das eine Problem war, sie hatten alle keine Zeit. Normalerweise wird ein Papst ja krank, dann bahnt sich das an, dass es ein Ende des Pontifikates geben wird. Das heißt, die Berater, die Kardinäle haben Zeit, sich auszutauschen. Das war beim Rücktritt von Ratzinger nicht so. Von einem Tag auf den anderen war der Papststuhl frei. Deswegen musste ganz schnell eine Alternative her. Und jetzt gab es zwei Überlegungen. Eine Überlegung war, dieses Pontifikat von Josef Ratzinger war nicht so sonderlich erfolgreich gewesen. Jetzt nehmen wir mal jemanden, der völlig anders tickt. Mhm. Und Bergoglio war das hundertprozentige Gegenteil von Josef Ratzinger. Also erstens, er wollte eine Kirche für alle, keine Kirche für die wenigen, die sich an die Regeln halten. Zweitens, es war ein unglaublich politischer Papst, der sich ständig in die Politik einmischte und auch meinte, dass sich die Kirche in die Politik einmischen sollte. Und es war ein Papst von unten statt ein Papst von oben. Josef Ratzinger hatte sich ja sehr gerne mit Adligen umgeben. Da war er eng befreundet mit der Familie Thurn und Taxis. Und war befreundet mit der Familie Borghese, war befreundet mit vielen Adligen. Und all das war Jorge Mario Bergoglio nicht. Und deswegen, und das Argument, dass er schon 76 Jahre alt war und nur einen Lungenflügel hatte, also man davon ausgehen konnte, das wird ein Übergangspontifikat, einige Jahre, aber nicht mehr. Eher ein Verwalter, der nicht viel reißen wird. Das war eigentlich die Idee.
Und hat man ihn auch ein bisschen unterschätzt, hat sich gedacht, ach, der ist so politisch und so links und so mit den Armen beschäftigt, der macht uns hier nicht so viel kaputt. Kann das auch ein Gedanke gewesen sein? Oder war es wirklich so, wir machen jetzt mal hier das Gegenteil, weil wir neuen Wumms brauchen?
Also beides. Das eine war die Leute, die ihn nicht mochten, aber ihn durchaus akzeptierten und auch gewählt haben. Das waren Leute, die gesagt haben, bis der sich eingearbeitet hat, der kommt aus der Diözese Buenos Aires, bis der kapiert hat, wie der Vatikan tickt, sind 2 Jahre vorbei und dann ist er auch schon tot.
Oh, voll böse.
Ja, aber so ungefähr haben die gedacht. Und die Leute, die ihn unterstützt haben, die haben gesagt, er hat wenig Zeit, das ist klar, es wird ein kurzes Pontifikat. Aber möglicherweise wird er, die haben auch geglaubt, es wird ein, zwei Jahre dauern, Einarbeitungsphase. Aber nach ein, zwei Jahren wird er dann doch die ein oder andere Reform noch anschieben können. Das war, glaube ich, ungefähr so die Ausgangslage.
Und das Konklave damals, also sagt, die hatten wenig Zeit, dann wird also so ein Zeitpunkt dann festgesetzt, Konklave geht los, da müssen die erstmal aus allen Ecken der Welt anfliegen. Waren dann auch viele da oder waren es weniger als sonst? Also waren viele gefehlt, weil das so spontan war beim Konklave?
Na, also ganz früher war das in der Tat ein Problem. Hm. Deswegen hat man ja Monate Zeit gehabt, bis die Kardinäle da waren. Weil stell dir vor, du bist Kardinal in Neuseeland, bis du mit dem Schiff in Rom bist, vergehen ja zumindest Wochen.
Dauert einen Moment, ja. Aber ich erinnere mich nämlich bei unserem, ich nenne es mal unser Konklave, weil mit dem fing ja hier alles an, bei unserem Konklave war es ja so, dass auch irgendwelche Leute aus Afrika nicht wegkamen oder so. Also selbst da, wo ich dachte, hallo, in welchem Jahr leben wir nochmal, 25? Und da gibt es irgendwie jetzt gerade keinen Flieger für so eine Sache.
Gut, aber das, da geht es dann ja um einige Tage. Mhm. Das hat sich dann aber gelöst. Und auch bei Franziskus waren 115 Kardinäle schließlich da. War alles gut.
Von wie vielen ungefähr?
Ich glaube, es gab 118 Wahlberechtigte. Okay. Es sind welche ausgeschlossen worden, weil sie in den Missbrauch verwickelt waren. Mhm. Die durften nicht mitwählen. Mhm. Aber ansonsten waren 115 Mann an Bord und haben dann schließlich Franziskus gewählt. Und das Besondere war der Abend der Wahl. Weil ich habe schon versucht zu erklären, es ging die ganze Zeit darum, dass alle gedacht haben, der ist 76, bis der erstmal den Schock verdaut hat, dass er der Papst ist, vergeht ja schon mal ein halbes Jahr.
Genau, bis er sich Socken für Rom gekauft hat, weil es da kälter ist als in Südamerika, noch ein halbes.
Bis er sich eingearbeitet hat, bis er den Mut gefunden hat, bei einer so großen Organisation was zu ändern, vergeht nochmal ein Jahr. Mhm. Also bis der sozusagen wirklich bereit ist, das umzusetzen, was er will. Also eine Politik für die Armen, eine Politik für alle, wird ganz lange vergehen. Das war die Überzeugung. Und deswegen an dem Abend seiner Wahl gucken alle auf den Balkon, da kommt also Jorge Mario Bergoglio raus, Riesenüberraschung.
Wievielter Wahlgang?
Fünfter Wahlgang. Also auch relativ schnell.
Ja.
Und er kommt auf den Balkon. Große Überraschung für viele. Er hatte bei der Wahl, die schließlich Josef Ratzinger gewählt hatte, schon mal 30 Stimmen bekommen. Also da hat er schon Sympathisanten gegeben. Mhm. Aber dass es ein Erdrutsch-Sieg werden würde, nur im fünften Wahlgang, war eher eine Überraschung. Der kommt also auf den Balkon. Und jetzt dachten alle, ich auch, 76 Jahre, von sehr, sehr weit her, Argentinien, der erste Papst vom amerikanischen Kontinent, der erste Jesuit, der wird also ganz vorsichtig im Laufe der nächsten Monate anfangen, so ein eigenes Profil zu schaffen. Und dann passiert etwas, was wirklich keiner für möglich gehalten hat. Der kommt auf den Balkon und trifft sofort eine Entscheidung, die sein ganzes Pontifikat prägen wird. Also statt auch nur eine Minute zu warten, kommt er auf den Balkon, sieht neben sich den Zeremonienchef. Der Zeremonienchef will ihm die Stola umhängen. Mhm. Nur wenn man eine Stola hat als katholischer Priester, darf man segnen. Der Papst musste natürlich die Menge segnen, also steht da der Zeremonienchef Marini und will ihm die Stola umlegen. Der Papst sagt, will ich nicht. Marini ist außer sich und sagt, das geht nicht, Sie müssen diese Stola umlegen. Der Papst sagt, nochmal will ich nicht. Dann wird Marini richtig sauer und sagt, Sie müssen diese Stola umlegen. Sie wissen ganz genau, bei jeder Hochzeit, jeder Beerdigung, bei allem, wenn ein Priester segnet, muss er diese Stola tragen. Franziskus sagt zum dritten Mal, ich will das nicht, beugt sich dann über den Balkon und sagt als nächstes, segnet bitte ihr mich. Und statt zu sagen, gelobt sei Jesus Christus, wir beten jetzt zusammen, wie jeder Papst, sagte der schlicht und einfach nur Buona Sera.
Ja.
Und an diesem Augenblick waren zwei Dinge gleichzeitig passiert. Das erste war, ich war auch auf dem Platz und das hat mich wirklich umgehauen.
Das glaube ich.
Ich habe gedacht, der reagiert nicht in einigen Jahren, sondern nach Sekunden. Nach Sekunden krempelt er das Pontifikat sofort um. Den muss man sich so vorstellen wie ein Rennpferd, das im Stall steht, also du weißt doch, so diese Boxen
genau.
vor den Pferderennen, da geht so diese Klappe auf.
Hoch, genau.
Und genau so war das mit Franziskus.
Und vorher war also der doch auch nicht so, du hast auch mal erzählt, der war ja eher so ein bisschen fast miesepetrig und schlecht drauf und so. Und auf einmal, das muss ja gewesen wie so eine Vitalkur, gibt es doch immer so, nehmen Sie die drei Vitamine irgendwie jeden Tag und dann geht es Ihnen ganz viel besser. Und so war das mit dem, jetzt wird der Papst. Und dann zack, bam, ist er ganz oben.
Ja, und also, das Komische ist, seine Mitarbeiter haben dann einen ziemlich berühmten Brief geschrieben und haben gesagt, wie konntest du uns all die Jahre erstens dein Lächeln verbergen und deinen wahren Charakter? Weil der ist in dem Augenblick, als er Papst wird, wirklich explodiert. Also das war unglaublich. Also erst sagt er, jetzt segnet er es nicht, sagt nur Buonasera und trifft dann sofort am gleichen Abend die nächste unglaubliche Entscheidung, weil er sagt, die bringen ihn runter zu dem Papamobil, also das große gepanzerte Auto.
Ah ja, jetzt weiß ich, was kommt. Ja, erzähl.
Genau, er sagt, ich steige da nicht ein. Ja. Das ist mir viel zu protzig. Dann sagt der Zeremonienchef, aber wir müssen sie doch zum Haus fahren zur Feier. Und dann sagt er, wie kommen die anderen denn dahin? Und dann sagen die, wir fahren die anderen alle mit dem Bus, die Kardinäle, die sie gewählt haben. Und dann sagt er, ich will auch mit dem Bus fahren, aber ich will vorne sitzen, ich bin der Papst. Und
das finde ich so lustig. Daran erinnere ich mich sogar. Das fand ich so witzig. Großartig.
Er saß dann in diesem Bus ganz vorne als Papst und fuhr dann in dieses Haus. Und als wir das Bild gesehen haben, haben wir gedacht, der Mann ist überhaupt nicht unentschlossen, überhaupt nicht zu alt, überhaupt nicht zu krank. Der ist eine Granate. Und der heute, hat dann am.
Heute würde man ja denken, das Bild ist KI generiert. Also stell dir vor, du würdest heute jetzt so, auf einmal so ein Bild da hochkommen, dann würde man doch denken, das gibt's gar nicht.
Ja. Stimmt. Und er macht dann das nächste, am nächsten Tag sofort. Das hat uns Journalisten alle überrascht. Wir haben nicht damit gerechnet. Also nur keiner von uns war dabei, weil wir alle zu blöd waren. Es hatte eine, ich habe dir ja schon erzählt, Franziskus ist Jesuitenpater gewesen. Mhm. Und als Jesuitenpater ist es ganz normal, dass wenn du nach Rom kommst, schläfst du natürlich in deinem Mutterhaus in dem Kloster Jesuiten.
Ja.
Also stell dir mal vor, du bist was weiß ich weiß nicht, was in welchem Club kann man in Ostfriesland sein?
In Ostfriesland, im Kegelclub.
Kegelclub,
genau, also da muss ich im Kegel ausschlafen, wenn ich da bin. Oder Schützenverein. Schützenvereine gibt es auch.
Gut,
noch.
Also dann, wenn du Schütze bist und kommst aus Argentinien zu deinem Schützenverein nach Emden oder wo auch immer zurück, dann gehst du ja zu deinen Kumpels. Das heißt, es wäre normal gewesen, dass Franziskus bei den Jesuiten im Jesuiten ausschläft. Das haben wir auch alle geglaubt.
Mhm.
Stattdessen am Tag nach der Wahl lässt er sich ein Auto geben und fährt damit quer durch die Stadt in das Priesterheim, in die Via della Scrofa, mitten in Rom, und geht da rein, weil er seine Rechnung bezahlen will.
Super.
Und dieses Foto, wie der neu gewählte Papst also sein Portemonnaie aufmacht und die Rechnung für die vergangenen Nächte bezahlt in diesem Priesterheim, ging nicht nur um die Welt, sondern war natürlich auch ein Schock für die Jesuiten, weil das zeigte jetzt eins: dieser Papst, der erste Jesuitenpater der Welt, hat ganz offensichtlich, der erste Jesuitenpater, der Papst wird der Welt, wollte ich sagen, hat jetzt ganz offensichtlich mit seinem eigenen Orden ein riesiges Problem, weil statt dort zu schlafen, auch in der Zeit, bevor er Papst wurde, ist er ins Priesterheim gegangen, weil er ganz offensichtlich mit seinen Mitbrüdern bei den Jesuiten echt Schwierigkeiten hat.
Ja, interessant. Also ich wünschte mir fast, dass ich mit meinem Wissen von heute, ich habe ja viel mehr verstanden jetzt über die Kirche, jetzt nochmal den Anfang von Franziskus erleben könnte. Weil ich würde ihn völlig anders sehen, weil damals habe ich so ein bisschen Fernsehen geguckt. Ah ja, neuer Papst, ah okay, oh ja, dann scheint ja ganz interessant zu sein. So, das ist ja alles so interessant, das ist ja wirklich richtig interessant.
Ja, sag ich ja.
Und sagst du ja immer, genau.
Genau. Naja, und dann ging diese Revolution richtig ganz schnell weiter, und zwar Schlag auf Schlag. Also der traf im Minutentakt Entscheidungen, die waren jahrhundertelang gereift und keiner hat je getraut, sie umzustoßen.
Mhm.
Also Nummer eins war nicht einziehen im apostolischen Palast, führte zu einer Revolte, weil das bedeutete, dass es eine völlige Kräfteverschiebung von allem gab. Vor allem bedeutete das eins: der Papst war immer in seinem Apartment abgeschirmt im apostolischen Palast. Das heißt, wenn du als kleiner Priester im Vatikan Ärger hattest mit deinem Chef, der war blöd, der war, weiß ich nicht, einfach bescheuert, gemein, gab dir, war böse zu dir, wie auch immer, hattest du natürlich keine Chance, dich jemals an den ganz großen Chef zu wenden und zu sagen, passen Sie mal auf, der Kardinal, für den ich arbeiten muss, der ist übergriffig, ist, was weiß ich, der klaut, der, ich habe keine Ahnung.
Isst mir meinen Schnitzel weg, ja.
Genau, wie auch immer, weil der Papst ja immer abgeschirmt war. Das heißt, die wichtigen Jungs sahen den Papst viermal die Woche. Also das war ganz klar geklärt. Am Montag kam der Kardinalstaatssekretär, am Dienstag der Chef der Glaubenskongregation, am Mittwoch der Chef der Bischöfe, am Donnerstag der Chef für die Heilig- und Seligsprechungen und am Freitag nochmal der Staatssekretär. Also diese Leute trafen den Papst. Aber Priester Heinrich Eberhard, der Ärger mit seinem Kardinal hatte,
der
sah den nie. Und wenn jetzt ein Papst sagt, ich gehe ins Gästehaus, da wohnen 120 andere und ich esse in der für alle zugänglichen Mensa, für Priester im Vatikan, bedeutete das eine Katastrophe für die Chefs. Weil das bedeutete, meine, stell dir das doch mal in deiner Fernsehredaktion vor, wenn du plötzlich Zugang hast zu dem großen Boss, den du vorher nie sehen konntest. Das heißt, früher hast du höchstens mal einen Brief schreiben können. Oder, aber jetzt konntest du zu dem hingehen und sagen, pass mal auf, also mein Kardinal, der ist echt bescheuert. Und das war eine der ersten internen Revolutionen, die wirklich das ganze Kräftegewicht völlig verändert haben. Und das Zweite war, dass er sein Versprechen, dass er gesagt hat, ich lasse mich nicht bedienen. Ich will keine Ordensfrauen, die für mich kochen, wie das immer üblich war. Ich will keine Ordensfrauen, die meine Wäsche sauber machen. Der hat sich mit seinem Wäschesack, das ist wie ein Hotel, dieses Haus der Heiligen Martha. Da hängt ein Sack im Schrank, den kannst du rausnehmen, deine schmutzige Wäsche reinstopfen und den an der Pforte abgeben, an der Rezeption. Und Franziskus stellte sich da in die Schlange mit seinem Wäschesack wie alle anderen auch.
Süß. Ja, Wahnsinn. Hat er nicht auch irgendeine Fahrstuhlgeschichte, hast du mir auch mal erzählt? Was war da denn noch? Dass da immer jemand stand, den Fahrstuhl bedient hat, hat gesagt, was soll das denn hier? Kann ich doch mal selber meinen Knopf drücken, oder wie war das?
Das war meine Lieblingsgeschichte.
Ja, siehst du. Der hatte,
um ihm einen Gefallen zu tun, haben sie in dem Gästehaus einen Fahrstuhl für ihn lahmgelegt, haben gesagt, mit dem fährt nur der Papst. Wenn jemand anders kommt, und dann haben sie den Fahrstuhlmann kommen lassen und haben gesagt, passen Sie mal auf, morgens um 6 fährt der Papst runter zur Frühmesse, dann stehen Sie schon im Fahrstuhl. Und wenn irgendjemand anders mit dem Fahrstuhl fahren will, sagen Sie, nein, nur der Papst darf fahren. Und wenn er nach dem Frühstück wieder hoch in sein Zimmer will, das ist im zweiten Stock, dann drücken Sie auf die 2, fahren mit ihm hoch. Das machen Sie den ganzen Tag. Also wenn er hoch will, 2, wenn er runter will, Erdgeschoss.
Ja, super Job.
Und dann kam Franziskus in den Fahrstuhl und sagte, was machen Sie denn da? Und er hat gesagt, ja, also, wenn Sie hoch wollen, drücke ich auf die 2. Und wenn Sie runter wollen, drücke ich auf Erdgeschoss. Und dann sagte Franziskus, wissen Sie, ich bin gewählt worden, um mich um 1,4 Milliarden Katholiken zu kümmern. Da muss ich auch in der Lage sein, auf die 2 zu drücken oder auf Erdgeschoss. Gehen Sie bitte. Und dann sagte der Fahrstuhlmann, nee, also das geht nicht. Sie können mich hier nicht wegwischen, weil die Anweisung, dass ich hier stehe, kommt von ganz oben. Und dann sagt der Franziskus, ganz oben bin ich jetzt zum Schluss.
Wichtig ist ja nur, dass der arme Mann da nicht arbeitslos wurde, sondern vielleicht eine Aufgabe gemacht hat, die noch ganz bisschen erfüllender war.
Der hat sich dann wieder als Ingenieur um alle Fahrstühle gekümmert.
Siehste, genau, geht doch. Aber ich habe noch mal eben eine Frage, weil wir sind ja schon gegen Ende fast. Die Leute haben dir gefragt, wo war denn immer dein Lächeln und wo war denn dein wahrer Charakter? Ja, wo war denn das und warum war das denn nicht da? Also das muss ihn doch sein Leben lang fertig gemacht haben, so entgegen dieser Natur auch zu leben. Hat er mal auf die Frage geantwortet?
Würde nicht sagen, dass er darauf geantwortet hat, aber ich habe das erlebt, also nicht nur ich, sondern auch Leute, die in seinem Umfeld waren. Es war so, er hat im Gespräch immer wieder gesagt, der Glaube an Christus ist eine frohe Botschaft. Das heißt, er sagte immer den gleichen Witz und sagte, nur deswegen, weil sie katholisch sind, müssen sie ja nicht depressiv sein. Er hat gesagt, diese miese, petrigen, lange Predigten haltenden, frömmelnden Priester sind das Letzte. Er selber war aber auch so ein Priester
gewesen. Ja, deswegen, das verstehe ich nicht.
Und er hat sich dann, ich würde fast sagen, das war für viele auch für mich fast wie ein Wunder, dass der aus sich selbst diesen fröhlichen, positiven, das Leben bejahenden, sehr hart arbeitenden, aber eher lustigen Menschen herbeigezaubert hat. der auch überzeugend war, der wahrscheinlich, ich glaube schon, auf der einen Seite war ihm wichtig zu zeigen, Christsein ist eine fröhliche Botschaft. Mhm. Das zweite ist, in ihm drin war wahrscheinlich in den ganzen Jahren auch dieser Wunsch, mal zu sagen, es gibt viele Probleme, die ich lösen muss als Erzbischof von Buenos Aires. Wir haben diese schreckliche Armut und das zu vergessen ist ganz falsch. Aber jetzt als Papst ist mein Job jetzt nicht mehr nur auf diese entsetzlichen Seiten des Lebens hinzuweisen, es ist auch, sondern ich muss auch zeigen, dass es eine frohe Botschaft ist. Und ich glaube, das hat ihn angetrieben, aber zwischendurch gab es Momente, wo er immer wieder in diesen Charakter des grübelnden, traurigen, depressiven Mann zurückgefallen ist. Und wenn man ihn darauf ansprach und sagte, er wollte ja nicht, dass man ihn sieht, wenn man ihn als Journalist kennengelernt hatte. Ich weiß, kennst ja die Geschichte, als ich ihn zum ersten Mal sah, habe ich ihn angesprochen, wie alle anderen Päpste auch, habe gesagt, heiliger Vater. Und dann sagte er zu mir, na, heiliger Sohn, wie läuft's denn so?
Ja.
Und klopfte mir auf die Schulter und wollte geduzt werden, duzte mich auch und sagte dann, wenn ich dann sagte, ach, bist du heute nicht gut drauf? Dann sagte er, diese Last meiner Vergangenheit, die Last meines Lebens, die muss mir jetzt leicht sein. Und ich habe auch das Gefühl, jemand nimmt diese Last mir ein wenig ab, weil es ist viel wichtiger, jetzt zu zeigen, dass wir etwas erreichen können und dazu dürfen wir nicht griesgrämig in unserem Zimmer sitzen. Und ich glaube, was auch immer ihm diese Kraft gegeben hat, da war etwas, das hat ihm eine gewaltige Kraft gegeben, zu sagen, dieser grübelige Mann, der muss jetzt verschwinden.
Ja, Wahnsinn. Also das
und der hat ihn wirklich verschwinden lassen.
Ja, krass. Also das Pontifikat war wie so ein Antidepressivum quasi für ihn.
Ich glaube, weißt du was, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung.
Das ist dein persönlicher Podcast, ja.
Ich kann das auch nicht beweisen, aber meine Meinung ist, ich glaube, nach all dem, was in Argentinien passiert war, also der Absturz bei den Jesuiten, dass er sich die Schuld gegeben hat daran, dass er während der Militärdiktatur in Argentinien nicht wirklich alles gegeben hat. Sein Versagen im Studium, seine bisschen nicht ganz klare Rolle mit dem homosexuellen Hasser, seinem Chef Guaraccino, gegen den er nichts unternommen hat. All diese Sachen, die auf der Seite stehen, dass man dachte, das hast du wirklich nicht gut gemacht. Da hat, glaube ich, Bergoglio immer wieder gesagt, Gott hat mich auch abgeschrieben, weil ich einfach so viel falsch gemacht habe.
Oh, ganz schön böser Gedanke.
Er sagte, Gott hat mir gesagt, du musst aus deinen Sünden lernen, du musst Buße tun. Und ich glaube, diese Tatsache, dass er gewählt worden ist, hat für ihn bedeutet, Gott hat mich jetzt gewollt.
Ja, Befreiungsschlag.
Ja, weißt du, das ist wie in so einer, auch wie in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Also dieses Gefühl, dass du weißt, jemand anders will dich wirklich haben. Will dich.
Genauso wie du bist. Vor allem genauso wie du bist. Mit allen Fehlern, in Anführungszeichen.
Genau. Er will dich haben und setzt auf dich.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende in seinem Charakter, dass er gesagt hat, Gott hat jetzt auf mich gesetzt und den darf ich nicht enttäuschen. Jetzt reiße ich mich zusammen.
Und jetzt gebe ich es allen nochmal so richtig. Ja, jetzt zünde ich den Turbo. Er hat den Turbo gezündet, genau. Meine Güte, ganz interessant, du.
Ja, so fing dieses Pontifikat an. Das hat dann 13 Jahre gedauert. Und jetzt frage ich mich, müssen wir über das Pontifikat?
Habe ich mich auch gerade gefragt. Also mich persönlich würde es tatsächlich schon interessieren.
Also ich schlage vor.
Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, Franziskus 3 und dann warten alle drauf nächste Woche und dann kommt aber wieder so viel dazwischen, weil der Papst auf einmal wieder mit Turnschuhen irgendwo gesichtet wurde. Irgend so ein Bild ist doch jetzt die Woche aufgetaucht oder was weiß ich, was da alles so los ist. Mehr weiß ich auch nicht. Wir können mal gucken, was die Hörer sagen. Ich habe gerade mitbekommen, dass auf unserem Insta-Kanal schon gewettet wurde, wie lang die Folge heute ist.
Okay, alles klar.
Irgendwie sowas.
Also ich würde mal sagen, es würde mir schwer fallen, mich von Franziskus so zu verabschieden. Also ich möchte noch eine Folge.
Ja.
Lass uns zumindest noch eine Folge.
Also wir müssen da unbedingt weitermachen. Franziskus ist immer irgendwie so ein Wohlfühlpapst, finde ich.
Ja, aber Heike, du würdest dich echt wundern, wie viele diesen Papst im Vatikan über so viele Jahre inbrünstig gehasst haben.
Oh, Ah, das ist ja fies. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen jetzt nach all dem, was wir besprochen haben. Na, da bin ich aber gespannt. Nächste Woche?
Nächste Woche kommt das auch. Das wird ein ganz spannender Ritt.
Gut, bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Mach's gut, Eike.
Tschüss. Du auch.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.